Deutschlandfunk. Hintergrund.
Definiere Demokratie. Update für die Bürgerbeteiligung. Von Ann-Kathrin Jeske.
Wir wissen um die Stärke freier Demokratie.
Das Verständnis dessen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt.
Über Demokratie wird viel geredet. Sie ist ein ziemlich großes Versprechen.
Die Antwort heißt parlamentarische Demokratie.
Wir sind eine liberale Demokratie.
Aber was genau ist damit gemeint? Was Demokratie verspricht, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich verändert. Darum geht es in den 5 Folgen von Definiere Demokratie. In dieser Folge geht es um eine Grundsatzentscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Um die Bundesrepublik als repräsentative Demokratie. Und um die Frage, ob sie ein Update braucht. Über 60 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Deutschland und klar, da können nicht alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden. Da ist es sinnvoll, Vertreterinnen und Vertreter in den Bundestag, die Landtage und die Gemeindevertretungen zu wählen. Aber wir haben das schon in einer anderen Folge gehört. Mehr als 75% der Menschen in Deutschland stimmen der Aussage zu, Leute wie ich haben keinen Einfluss auf die Politik. So eine Zahl, die stimmt in einer repräsentativen Demokratie nachdenklich. Wir fragen deshalb, brauchen wir ein Update? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Jede Gesellschaft entwickelt ihre Demokratie so, wie sie sie gerne anwenden möchte. Und wenn eine Demokratie unter Druck gerät oder in eine Krise kommt, dann ist für mich das ein Bild, dass der nächste Entwicklungsschritt eigentlich ansteht, aber nicht vollzogen wird. Deswegen haben wir die Krise.
Das sagt Claudine Niert, Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie. Das ist ein Verein, der sich für mehr Bürgerbeteiligung einsetzt. Der Zustand der Demokratie in Deutschland ist für Niert also ein Vollzeitjob. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Sie beschäftigt sich tatsächlich 40 Stunden die Woche mit der Frage, wie es um die deutsche Demokratie steht. Und sie findet, über einen Punkt werde viel zu wenig gesprochen.
Momentan reden alle davon, wir müssen die Demokratie verteidigen, wir müssen die Demokratie schützen. Aber die Frage ist doch, wie müssen wir denn vielleicht die Demokratie weiterentwickeln, damit sie mehr Menschen anzieht und den Menschen das Gefühl gibt, wow, ich lebe in einer Demokratie, hier kann ich mitmachen. Meine Stimme zählt am Ende.
Wenn man Claudine Niert fragt, ob die repräsentative Demokratie in Deutschland ein Update braucht, dann ist ihre Antwort also eindeutig ja. Wenig überraschend könnte man jetzt einwenden, ist ja schließlich ihr Beruf als Aktivistin für mehr Demokratie. Aber auch Claudine Niert und ihr Verein Mehr Demokratie mussten sich in den vergangenen Jahren selbst fragen, für welche Weiterentwicklung der Demokratie sie eigentlich stehen. Dazu kommen wir später noch.
Sind Sie Schleswig-Holsteiner?
Nein.
Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Kommen Sie aus Schleswig-Holstein?
Das hier ist allerdings erst einmal das Kerngeschäft des Vereins. Unterschriften sammeln für mehr direkte Demokratie. Denn direkte Demokratie, also die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger selbst über Sachfragen abstimmen, ist das oberste Ziel des Vereins. Hier ist Claudine Niert gerade in Rendsburg unterwegs, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Und sie sucht Unterstützung für eine Volksinitiative. Das Ziel, verhindern, dass die Landesregierung direkte Demokratie erschwert.
Also ich sage jetzt mal, ein Unterschriftensammler hier von uns, der sammelt am Tag zwischen 30 und 60 Unterschriften.
Macht bei 20.000 Unterschriften, die Niert und ihr Team benötigen, damit sich die Landesregierung überhaupt in einem ersten Schritt mit der Initiative beschäftigt, viele 100 Stunden Arbeit. Direkte Demokratie in Deutschland bedeutet also viel Engagement. Die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger überhaupt direkt über eine Sachfrage abstimmen, die gibt es bislang nur auf Landes- und auf kommunaler Ebene. Auf Bundesebene müsste dafür das Grundgesetz geändert werden. Und nicht nur deshalb ist die Idee politisch aktuell nicht gerade en vogue.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Der Brexit ist das wohl bekannteste Beispiel eines landesweiten Referendums in den vergangenen Jahren. Und er hat die Idee, auch in Deutschland bundesweite Volksabstimmungen einzuführen, politisch zum Ladenhüter gemacht. In ihren Parteiprogrammen bekennen sich nur noch Linke und AfD dazu. Die SPD spricht vage von Bürgerbeteiligung. Und selbst die Grünen, für die mehr direkte Demokratie langes einer ihrer Kernthemen war, beschlossen auf ihrem Parteitag 2020, wenn auch knapp, den Ausbau der direkten Demokratie aus ihrem Programm zu streichen. Klar ist also, mehr direkte Demokratie auf Bundesebene wird es in Deutschland auf absehbare Zeit eher nicht geben, weil die politische Mehrheit dafür fehlt. Geht das gegen den Willen der Bevölkerung? Welche Weiterentwicklung der Demokratie wünscht sich die große Mehrheit, die der Meinung ist, dass Leute wie Sie keinen Einfluss auf Politik haben? 2017 sprachen sich in einer Umfrage von Mehr Demokratie 72% der Bevölkerung dafür aus, Volksabstimmungen auf Bundesebene einzuführen. Das klingt eindeutig. Doch der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider sagt, dass man auf solche Umfragen wenig geben sollte.
Ja, die trügen, weil schlicht und einfach nur danach gefragt wird, wollen sie dann auch Sachfragen direkt demokratisch mitentscheiden, ja oder nein? Und wer sagt da schon nein?
So gut wie niemand oder in der Umfrage zumindest nur etwas mehr als ein Viertel. Mehr mitentscheiden, das klingt für die meisten attraktiv, sagt Brettschneider. In seiner eigenen Forschung an der Universität Hohenheim hat er aber herausgefunden, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, wie man Leute danach fragt, was sie wollen. Wenn Menschen in Deutschland danach gefragt werden, wollen sie mehr Volksabstimmungen, dann sagt eine große Mehrheit ja. Lässt man sie zwischen Alternativen auswählen, ob sie also eher ein direktdemokratisches oder eher ein repräsentatives System bevorzugen, kommt ein ganz anderes Ergebnis heraus.
Und da ist das Ergebnis sehr, sehr eindeutig. 2/3 entscheiden sich dafür, repräsentativ, aber vorher mit Dialog. Offenbar empfinden die Menschen gar nicht so sehr überwiegend das Bedürfnis, dass sie jetzt auch selbst entscheiden müssen, aber sie wollen, dass sie vorher gehört werden, dass es im Rahmen eines Dialoges die Möglichkeit gibt, überhaupt seine eigene Ansicht zu äußern.
Wie kann das gehen? Eine repräsentative Entscheidung, die Abgeordnete treffen, bei der es vorher einen Dialog gibt, ein Gehörtwerden. Tatsächlich gibt es so ein Konzept. Es steht sogar im Koalitionsvertrag der Ampelparteien, die Bürgerräte.
Heute wollen wir mit diesem Bürgerrat neue Wege ausprobieren.
Das ist Bärbel Baas, Bundestagspräsidentin, und zwar als sie gerade die Pläne der Ampelkoalition zu so einem Bürgerrat vorstellt.
Unsere parlamentarische Demokratie braucht frische Ansätze, um das Vertrauen in die etablierten Institutionen zu stärken. Und Bürgerräte sind ein Teil davon.
Und das soll so funktionieren. Zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger treffen sich über einen gewissen Zeitraum und beraten über ein bestimmtes politisches Thema. Aktuelles Beispiel: der erste Bürgerrat des Bundestags zum Thema Ernährung im Wandel. 160 Menschen aus der Bevölkerung beraten also derzeit, wo soll sich der Staat beim Thema Ernährung raushalten und wo soll er sich einmischen. Am Ende wird der Bürgerrat im Bundestag ein Paket an Empfehlungen überreichen. Also beispielsweise, dass es in öffentlichen Kantinen einen Veggie-Day geben sollte oder umgekehrt, Freitag ist Fleischtag. Inhaltlich ist also alles möglich, aber nichts bindend.
Wir selber waren am Anfang total skeptisch gegenüber Bürgerräten. Ja, genau, bringt ja nichts, ist ja keine Volksabstimmung.
Doch inzwischen sind Claudine Niert und der Verein Mehr Demokratie umgeschwenkt. Sie sagt, weil sie bei einem Besuch in Irland gesehen habe, wie so etwas funktionieren kann. Dort wurde mit Hilfe eines Bürgerrats und einem anschließenden Referendum beispielsweise das Abtreibungsverbot gelockert. Womöglich spielt aber auch eine Rolle, dass ihr eigentliches Ziel, der bundesweite Volksentscheid, politisch gerade eher ein Fernziel ist. So oder so. Den aktuellen bundesweiten Bürgerrat Ernährung im Wandel hilft der Verein nun jedenfalls durchzuführen. Man kann also sagen, Bürgerräte sind das Update der repräsentativen Demokratie, für das sich die Ampelkoalition entschieden hat. Welche Erfahrungen gibt es damit schon? So, sag doch mal was.
Hi, Ann-Kathrin.
Das ist Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist Vorreiter in Sachen Bürgerräte und das hat eine Geschichte.
Los ging es hier eigentlich mit Stuttgart 21. Du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, das war dieser Streit um den Umbau des Hauptbahnhofs hier in Stuttgart.
Der am Ende ja völlig eskaliert ist, oder?
Genau, die Polizei hatte tatsächlich Wasserwerfer auf demonstrierende Schülerinnen und Schüler gerichtet. Und das Ganze war dann der sogenannte Schwarze Donnerstag. Im September 2010 war das. Und es war auf jeden Fall ein Grund dafür, dass danach die jahrzehntelange CDU-Regierung in Baden-Württemberg ein paar Monate später abgewählt worden ist. Und dann kamen die Grünen zum ersten Mal an die Landesregierung und sie führen sie bis heute an. Und damals war der neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der hat die Richtung so vorgegeben.
Wir werden eine Politik des Gehörtwerdens machen, eine Politik, die Schritte, neue Schritte in die Bürgergesellschaft macht. Das ist die große Lehre aus dem Konflikt um Stuttgart 21, dass wir diesen Weg gehen werden.
Da ist es also, das Gehörtwerden, der Dialog. In Baden-Württemberg sind Bürgerräte eine Antwort auf Stuttgart 21 gewesen. Seit 2011 hat es dort auf Landesebene 15 Bürgerräte gegeben. Auf kommunaler Ebene sind es noch viel mehr. Und Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin, hat viele davon journalistisch begleitet.
Also das ist thematisch wirklich sehr breit. Da ging es am Anfang auch um Teilaspekte von Stuttgart 21, aber später auch um die Sanierung der Stuttgarter Oper zum Beispiel oder um Corona-Politik, um Landwirtschaft oder auch, wie die Abgeordneten im Landtag eigentlich ihre Altersversorgung regeln sollen. Die meisten Themen sind oft richtig strittige Sachen. Also da gab es eine aufgeheizte Diskussion und man würde vielleicht sagen, okay, es wäre gut, wenn wir jetzt mal kurz durchatmen und in Ruhe darüber reden. Im Moment beginnt ein landesweites Bürgerforum zu der sehr umstrittenen Frage hier, soll Baden-Württemberg wieder ein 9-jähriges Gymnasium einführen?
Okay, das sind also wirklich sehr viele verschiedene Themen. Wie wird denn ausgewählt, wer da mitmacht?
Das ist wie auf Bundesebene auch, das wird per Los ausgewählt. Aber es ist nicht komplett repräsentativ. Also man achtet schon auf Kategorien wie Geschlecht oder Alter oder auch Bildungsabschluss. Weil die Idee ist ja, am Ende sollen nicht nur diejenigen mitmachen, die sowieso schon total politisch interessiert sind, sondern man will auch die Stilleren hören, also Leute, die sich vielleicht sonst nicht so trauen würden. Beim Corona-Bürgerforum damals, da hat zum Beispiel auch Fatih Yilmazlı so einen Brief mit einer Einladung bekommen. Yilmazlı ist Lokführer bei der Bahn und der kommt aus dem Schwarzwald. Und er hat mir gesagt, so eine Chance, die kriegt man vielleicht nur einmal im Leben.
Nachdem ich dann gelesen habe und wusste, worum es geht, dachte ich, ich nutze die Möglichkeit und wollte halt meine Meinung auch der Politik mitgeben.
Und wie läuft so ein Bürgerrat dann ab?
Also meistens treffen sich die ausgewählten Gruppen so 5 bis 6 Mal, immer ein paar Stunden lang, manchmal geht das auch einen ganzen Tag. Und bei jeder Sitzung bekommen die Teilnehmenden dann erstmal einen Input. Also meistens ist das ein Vortrag zu einem besonderen Aspekt. In Stuttgart gab es zum Beispiel einen Klimabürgerrat, der wurde von Bürgerinnen und Bürgern selbst initiiert, also von unten. Und da kam dann zum Beispiel eine Bauexpertin, die hat den Bürgerinnen und Bürgern berichtet, wie sich verschiedene Heizungs- oder Gebäudearten auf das Klima auswirken können. Und das wird dann vorher auch im Bürgerrat ausgehandelt, welche Experten eingeladen werden. Also es sollen immer möglichst Pro- und Kontrapositionen möglichst breit abgebildet werden. Das ist total bereichernd, das sagen die meisten, aber definitiv auch fordernd. Das haben mir 2 Teilnehmerinnen erzählt.
Gerade jetzt in der letzten Sitzung haben mich doch einige angeguckt und haben gesagt, boah, ist das intellektuell anspruchsvoll und haben sich ein bisschen überfordert gefühlt. Es ist ja nicht einfach auch zu sagen, was könnte man hier gut machen. Also ich finde es eindeutig intensiv.
Wenn man dann in die Kleingruppen geht, merkt man insbesondere, dass da auch wirklich verschiedene Ansichten aufeinanderprallen und auch verschiedene Lebensrealitäten. Und es ist wirklich ein fordernder Prozess, gerade weil wir auch eine sehr heterogene Gruppe sind.
Das, was die beiden Teilnehmerinnen hier sagen und das, was unsere Landeskorrespondentin gerade erklärt hat, das ist wichtig. Die Grundidee bei Bürgerräten ist die der informierten Bürgerinnen und Bürger. Die eigene Lebenserfahrung spielt also eine Rolle, aber dazu kommt eben immer noch etwas anderes. Wissen, das die Teilnehmenden durch die Anhörungen im Bürgerrat bekommen. Und am Ende geht es nicht wie bei Volksabstimmungen um eine Ja- oder Nein-Entscheidung, sondern um einen gesellschaftlichen Kompromiss.
Und die Frage ist dann natürlich, hält sich die Politik auch daran? In Baden-Württemberg gilt erstmal, das Kabinett, also die Landesregierung, die muss sich mit den Empfehlungen eines Bürgerrats beschäftigen. Also die muss darüber beraten. Ob die Politik dann darauf hört, das kann man natürlich am einfachsten nachvollziehen, da wo dann Bürgerräte mit ihren Vorschlägen auch durchgedrungen sind. Das war zum Beispiel so bei der Frage, wie sollen Landtagsabgeordnete für ihr Alter vorsorgen? Da wurde ein Versorgungswerk empfohlen und das hat man dann tatsächlich auch gemacht. Oder bei der Opernsanierung in Stuttgart, da hat man sich für genau die Variante entschieden, die jetzt auch umgesetzt werden soll. Ein bisschen schwieriger ist es, wenn das Kabinett sich zwar damit beschäftigt hat, aber dann danach kein Gesetz verabschiedet. Dann kann es natürlich trotzdem sein, dass der Bürgerrat der Politik Impulse gegeben hat, die man dann vielleicht später nochmal aufgreift. Aber es ist eben nicht so richtig eindeutig nachvollziehbar. Jetzt bei dem aktuellen Bürgerrat zum 9-jährigen Gymnasium, da wird am Ende die Landesregierung sagen müssen, ob sie ein neues Schulgesetz erlässt oder nicht. Sie deuten jedenfalls schon an, dass sie sich eher dran halten werden, was da rauskommt, weil parallel nämlich Eltern auch ziemlich erfolgreich Unterschriften sammeln, die wollen einen Volksentscheid in der Frage erzwingen. Und das erhöht natürlich den Druck in der Sache.
Und das ist ein Druck, der auf bundespolitischer Ebene fehlt. Denn bundesweite Volksabstimmungen, das haben wir ja schon gehört, die gibt es nicht. Hier könnte also keine Organisation Stimmen sammeln für den Fall, dass der Bundestag den Bürgerrat ignoriert. Wie viel Erfolg können Bürgerräte auf Bundesebene dann überhaupt haben? Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider sagt, das kommt ganz entscheidend darauf an, ob die Politik erkennt, dass darin auch für sie ein Wert liegen kann.
Nehmen wir mal das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung. Ich bin der Überzeugung, hätte man hier frühzeitig die Stakeholder beteiligt, also Handwerker, Wärmepumpenhersteller, Hauseigentümer, und hätte man außerdem Bürgerinnen und Bürger über einen Bürgerrat einbezogen, wäre man wahrscheinlich vor der einen oder anderen Überraschung gefeit gewesen und hätte eine insgesamt konstruktivere Diskussion.
Wichtiger als das Ergebnis sei deshalb sogar der Entscheidungsprozess, sagt Frank Brettschneider. Menschen, die an einem Bürgerrat teilgenommen haben, können also sogar gut damit leben, wenn die Politik von ihren Empfehlungen abweicht, solange Politikerinnen und Politiker gut begründen, warum sie das tun. Und Frank Brettschneider sagt auch, damit die Politik auf Bürgerräte hört, ist noch etwas wichtig, nämlich öffentlicher Druck.
Das hängt sehr von Faktoren wie etwa der Medienberichterstattung ab. Also es ist nicht damit gemacht, einfach nur einen Bürgerrat zu haben, sondern es gehört sehr viel Kommunikation noch drumherum. Und dann braucht es auch eine Weile, bis dann in der Gesamtbevölkerung wahrgenommen wird, dieses Instrument gibt es. Und das ist ein Instrument, das uns weiterhilft in der Demokratie.
Ohne breite mediale Berichterstattung geht es also nicht. Schaut man sich die Bilanz der bisherigen Bürgerräte auf Bundesebene an, stimmt das eher skeptisch. 6 Bürgerräte hat es bislang gegeben und ein Top-Thema in den Nachrichten war bislang keiner von ihnen. Beim aktuellen Bürgerrat Ernährung im Wandel, da ist allerdings eine Sache anders. Zum ersten Mal kommt die Idee für einen Bürgerrat aus dem Koalitionsvertrag. Die Regierung steht also dahinter. Und der Bundestag hat die Einsetzung mit breiter Mehrheit selbst beschlossen. Neben den Regierungsfraktionen stimmte da auch die Linke zu. Das Parlament hat sich also selbst dazu verpflichtet, die Ergebnisse des Bürgerrats in seinen Ausschüssen zu besprechen. Das gab es vorher nicht. Ob die Empfehlungen durchdringen, wird man sehen. Claudine Nirth von Mehr Demokratie sieht es für den Moment eher pragmatisch. Das beratende Gremium werde wohl kaum die Bundespolitik umkrempeln, sagt sie. Aber immerhin werde mal etwas Neues ausprobiert.
Ich glaube, man muss Bürgerräte ganz realistisch angucken und sie nicht überbewerten. Aber ein gelostes Gremium spricht Empfehlungen aus. Das ist für die Demokratie ein absolut besonderer Moment. Und ich würde sagen, wir in Deutschland müssen unsere eigenen Erfahrungen machen. Kann sein, dass das Instrument uns gar nicht überzeugt und dann wird es wieder uninteressant. Das kann sein, dass es uns richtig überzeugt und dann werden wir es mehr ausbauen.
Das war der Hintergrund. Definiere Demokratie. Update für die Bürgerbeteiligung. Von Ann-Kathrin Jeske, Redaktion Anne Reit. Welche Macht Fachpolitiker im Bundestag haben, warum Minderheitenschutz dazugehört und was die Verfassungsklage bringt. Alle 5 Folgen unserer Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek-App.